Überall, wo wir hinschauen heute, sehen wir Angst. Und die Medien sind stark damit beschäftigt, die Angst zu schüren. Angst vor der Energiekrise. Dann haben wir den Krieg, der näher gekommen ist. Angst vor der Klimaveränderung. Angst in den Spannungen zwischen zum Beispiel USA und China. Da werden Ballone abgeschossen und so weiter. Das hat Folgen. Man hat Statistiken gehört in der letzten Zeit, dass Arbeitsausfälle aufgrund von psychischen Erkrankungen ganz stark zugenommen haben. Die Leute können nicht leben damit. Ist schwierig. Es bedrückt uns, oft unbewusst. Es ist Angst, etwas Liebes zu verlieren. Vielleicht so ein bequemes Leben, vielleicht das Einkommen, vielleicht Gesundheit. Es ist Angst vor dem Leiden vielleicht. Oder letztlich ist es auch immer wieder Angst vor dem Abschluss von unserem Leben, vor dem Tod. Und das ist auch richtig, das ist auch verständlich. Wir wollen ja leben. Der Tod ist unser letzter Feind und irgendwie geistert er immer im Hintergrund herum. Das gilt übrigens auch für Christen. Jesus hat einmal gesagt, Johannes 16, 33, lesen wir es. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Es tut gut, so ein Wort zu hören. Da sagt Jesus seinen Leuten, er hat Angst. Und da soll niemand da rein sagen, ich habe nie Angst. Jesus sagt, ihr habt Angst, aber jetzt, und jetzt kommt der Blick himmelwärts. Jesus ist dort. Jesus regiert. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt und Macht im Himmel und auf Erden. Und jetzt ist die Frage, auf was schauen wir? Manchmal ist es schwierig. In der Familie angefangen, in der Gemeinde, in der Welt, überall ist es schwierig. Schaue ich jetzt das an, lasse ich meinen Blick fesseln von diesen Sachen, oder habe ich einen Blick himmelwärts? Das ist die Frage. Natürlich, das heisst nicht, dass wir einfach weltfremd sind. Auch wir Christen leben hoffentlich gern. Ich mag mich erinnern, ich war schon als Jungchrist. Und wenn ich gehört habe, Jesus kommt dann bald wieder und so weiter, dann habe ich gedacht, Jesus, bitte tu noch ein bisschen warten. Ich habe noch ein paar Sachen vor, das Leben ist so spannend und schön und so weiter. Bitte noch nicht gerade. Jetzt bin ich älter geworden und der Himmel kommt irgendwie ein bisschen näher. Und wenn ich da in der Bibel plötzlich lese von er starb alt und lebenssatt, so fühle ich mich noch nicht gerade, aber doch verstehe ich es besser. Ich glaube, wenn man älter wird, dem allem näher kommt, merkt man, ja mal, ich habe es auch ein bisschen gesehen in dieser Welt, ich freue mich doch leichter, als als ich noch jung war. Ich möchte heute mit vier Szenen probieren, den Himmel, die Zukunft ein bisschen schmackhaft zu machen, dass wir eben vielleicht leichter haben, himmelwärts zu schauen. Das Erste, die grosse Wende. Vom Sterbenselend zum offenen Himmel. Wenn wir in die Bibel schauen, so im ersten Teil der Bibel, so finden wir ganz eine düstere Todeserwartung. Das sieht nicht gut aus. Fast wie heute. Ja, mit dem Tod ist alles vorbei, das ist schlimm, schrecklich. Das Leben ist auf dieser Welt und nachher ist fertig. Da bleibt am Schluss kaum etwas. Man klammert sich wie verrückt ans Leben. Zum Beispiel Gesundheit. Das Wichtigste ist Gesundheit, sagt man doch heute, oder? Oder das erste Zeichen vielleicht vom Älterwerden. Nein, ewige Jugend ist angesagt. Man muss es verdrängen, dass es dann halt doch richtig älter werden geht. Da lesen wir in der Bibel von einem König, er ist noch nicht so alt, der Hiskia. Ihm wird gesagt, bist du krank, wirst sterben. Und jetzt hört mal den Text. Jesaja 38, ab Vers 10. Ich dachte, in den besten Jahren meines Lebens muss ich an der Schwelle des Todes stehen. Mitten aus dem Leben werde ich rausgerissen. Nie wieder darf ich dem Herrn begegnen hier unter den Lebenden. Nie mehr Menschen auf dieser Erde sehen. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Bis zum Morgen versuche ich ruhig zu bleiben, aber du überfällst mich wie ein Löwe, der alle meine Knochen zermalmt. Tag und Nacht spüre ich, dass du meinem Leben ein Ende machst. Grausam, oder? Das ist ein König, den Gott kennt. Und der so düster ist, so schwierig ist, schwere, schwarze Gedanken um ans Ende. Oder ein anderes Beispiel. Der Jakob, er hat trauert um den vermeintlichen Tod von seinem Sohn. Und da lesen wir, alle seine Söhne und Töchter kamen zu ihm, ihn zu trösten, aber er wollte sich nicht trösten lassen und sprach, ich werde mit Leid hinunterfahren zu den Toten. Was für eine Aussicht. Und so gäbe es mehr Bibelstellen aus dem Alten Testament. Da hat man geredet von einem Totenreich. Es war wie ein dunkles Loch, wo das Leben alles kaputt gemacht hat und alles drin verschwunden ist. Da ist keine Beschönigung. Der Tod ist der letzte Find, der ist schrecklich. Und so hat man auch in Israel Totenklage gehalten. Tagelang hat man brüllt mit den Hinterbliebenen und Leid treibt und gesagt, ach, das ist so schlimm, jetzt ist alles vorbei und so weiter. Natürlich. Es hat auch Momente gegeben im Alten Testament, wo so etwas wie Hoffnung aufgeleuchtet hat. Zum Beispiel im Psalm 49. Was heisst, Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Oder eben im Daniel 12, viele, die unter der Erde schlafen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und dann kommt plötzlich die ganz grosse Wende, wo alles anders macht. Mit einem Schlag ist die düstere Todeserwartung vorbei. Wäre jetzt interessant, euch zu fragen, wo sehen wir das? Das ist eine ganz relativ unbekannte Geschichte in der Bibel. Beim ersten Mensch, der das total ändert, das ist der alte Simeon, der dort in den Tempel kommt, auf Führung vom Geist, und sieht das Baby Jesus. Und das ist erst das Baby. Er sieht es, hat es vielleicht auf den Arm, und dann ist erst mal, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Retter gesehen. Jetzt ist es vorbei mit dem Dunkeln vom Alten Testament. In dem Moment, wo Jesus da ist, in dem Moment, wo er sagt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn vielleicht auf den Armen gehabt, es geht vielleicht noch 30 Jahre, aber der Retter ist da. Und mit dem ändert total alles. Er kann sterben. In Frieden sterben. Das ist ganz anders als beim Hiskia, wo das war. Und so ist es dann weitergegangen durch das Leben von Jesus, bis er dort mit anderen gekreuzigt worden ist. Und auch dort, da hängt einer mit ihm am Kreuz und anerkennt ihn noch als Sohn von Gott. Und er wird sterben, wie Jesus auch dort am Kreuz. Und dann sagt Jesus zu einem, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war ein Verbrecher, bis an dem Tag. Er hat Jesus dort in den letzten Minuten angenommen und Paradies. Nicht mehr Totenreich, nicht mehr schwarzes Loch, sondern Paradies. Das klingt total anders. Das ist total anders. Jesus ist gekommen. Jesus ist da. Und er sagt, schau, heute noch, es geht noch ein paar Stunden, es wird noch elend sein, das Sterben. Aber heute noch werden wir miteinander im Paradies sein. Nicht mehr der Schrecken vom Tod. Paradies selbst für so einen Verbrecher. Und noch viel mehr, nachdem ein paar Tage später dann das Grab leer war. Wo Jesus so verstanden ist, den Tod besiegt hat. Was für ein Unterschied zu vorher. Das ist wie wenn nach einer kalten Nacht die Sonne aufgeht. Ich darf euch das fast nicht sagen. Ich bin heute Morgen schon früh aufgestanden, schon draussen gsi und da war klarer Himmel bei uns oben und ganz, ganz kalt. Und irgendwo am Horizont hat man gesehen, wie es hell wird, wie es orange wird, rot wird. So eine kalte Nacht war es vorher. Alle Steine und Beine gefroren, voller Frost. Und dann kommt die Sonne. Und wenn ich jetzt losgefahren bin, da eine warme, helle, strahlende Sonne. Genau das ist es. Vorher die dunkle Nacht vom Alten Testament. Und jetzt ist Jesus da, ist schon verstanden, er lebt. Das ist die strahlend helle, schöne Sonne. Und dann sehen wir nachher den Stephanus, der Erste, der als Märtyrer stirbt. Wir sehen und lesen Folgendes im Apostelgeschichte 7, 55, folgende: Ihr aber, voll Heiligen Geistes, sah auf zum Himmel und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Äußerlich grauenhaft. Er ist gesteinigt worden. Blut überströmt, bricht er zusammen. Und er strahlt zum Himmel und sagt: Ich sehe den Himmel offen, ich sehe Jesus. Da ist nichts mehr vom Alten, vom Tod, der Blick himmelwärts. Am Ostermorgen hat der Tod müssen weichen. Oder in Hebräer 2, 14 zusammengefasst: Er hat die Menschen befreit, die durch ihre Angst vor dem Tod das ganze Leben lang Sklaven gewesen sind. Frei. Die grösste Wende in der ganzen Weltgeschichte. Der Unterschied ist Jesus. Er ist da. Ich komme zum Zweiten. Ein Hauch Himmel. Wir sind natürlich neugierig, wie es im Himmel wird sein. Das hat Jesus gewusst. Er ist ja von dort her gekommen. Und hat darum für seine engsten Freunde mal den Himmel einen Spalt aufgemacht. Wir lesen das in Matthäus 17. Jesus nahm Petrus und seine beiden Brüder Jakobus und Johannes mit auf einen hohen Berg. Plötzlich veränderte sich sein Aussehen. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleidung wurde strahlend weiß. Auf einmal erschienen Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Petrus rief aus: Herr, wie wunderbar ist das! Wenn du willst, baue ich drei Hütten, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Doch noch während er das sagte, glitt eine helle Wolke über sie, als der eine Stimme zu ihnen sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich meine Freude habe. Hört auf ihn. Die Jünger erschraken zu Tode und fielen mit dem Gesicht voran auf die Erde. Da kam Jesus zu ihnen und berührte sie. Steht auf, sagte er, ihr braucht keine Angst zu haben. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden mehr außer Jesus. Es ist interessant, wieder strahlend hell. Himmel ist Licht, Gott ist Licht. Licht, das merken wir jetzt auch, wo es vielleicht langsam dem Frühling entgegengeht, das bringt Wärme, da fängt es an zu wachsen, da fängt das Leben an, sich zu entfalten. Himmel ist ein Licht. Das Leben braucht Licht. Da kommen Mose und Elia. Sie sind erkennbar. Sie sind nicht irgendwelche Geister, die durchs All schweben. Es sind der Mose, der Elia, die Identität haben sie behalten. Und das alles ist so überwältigend und fantastisch. Schöner als alles in dieser Welt. Wir sehen das an der Reaktion von Petrus. Der Petrus, er hat ein Haus gehabt am See Genezareth. Er hat eine Frau gehabt, über Kindheit wissen wir nicht. Er hat ein KMU gehabt, eine Fischerei mit Angestellten. Und er denkt nicht einen Augenblick daran, wieder je dort zurückzugehen. Nur noch eins, nur noch Pakt. Jesus, wir bauen Häuser, gell? Nur noch da bleiben. Nur nichts mehr anders. Nur noch da. Das ist überwältigend. Das ist auch erschreckend. Unheimlich und überraschend, die haut es um. Geht nachher auch später in der Offenbarung am Johannes so. Er hat Jahre mit Jesus zusammengelebt, aber jetzt, wo er Jesus sieht in seiner Herrlichkeit, geht er auch um vor ihm. Das ist so überwältigend, auch erschreckend. Anders, wer bin ich Mensch in dem Licht, in dieser Herrlichkeit von Gott? Und was am Schluss, wieder wie beim letzten Punkt, am Schluss ist nur noch Jesus da gestanden, es geht um ihn. Der Blick himmelwärts ist immer der Blick zu Jesus, dass wir ihn sehen. Zum Dritten, eine neue Heimat. Die Bibel vergleicht das Leben hier in dieser Welt wie ein Leben in der Fremde. Wir sind da nicht wirklich daheim. Wir sind wie auf der Durchreise. Es ist ein Kommen und ein Gehen. Und ich kann nichts haben. Ich denke manchmal, wenn ich so Bilder sehe von Flüchtlingen oder jetzt auch vom Erdbebengebiet, haben nichts mehr zum Teil. Und so sagt die Bibel, eigentlich daheim bist du nie in dieser Welt. Das ist eine Täuschung, wenn du das meinst. Dann vergiss es nur, dass du gekommen bist und wieder gehst. Der Paulus beschreibt so im Philipper 3, Vers 20 folgende: Unsere Heimat ist im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Ob ihr das auch so würdet sagen wie Paulus. Meine Heimat, wirklich daheim, bin ich im Himmel. Dort warte ich, von dort warte ich auf Jesus, weil der ist jetzt dort und der kommt dann von dort und ich gehe dort hin. Dort ist meine Heimat. Wie schön ist das, wie gut ist das, wenn wir das sehen. Blick himmelwärts oder himmelwärts leben. Das wäre es da. Bevor Jesus weggegangen ist, wieder zurückgefahren ist zum Himmel, hat er noch Folgendes gesagt in Johannes 14, 2 und 3. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen. Sie sind am Bauen im Himmel. Grossbaustelle, so ähnlich wie da. Ja, Jesus braucht das Bild, ist natürlich ein Bild. Aber wo gebaut wird, entsteht etwas Neues. Und Neues ist meistens auch schön. Und dann überlege ich mir, wenn ich jetzt hier runterfahre, ich schwärme einmal von dem schönen Sonnenaufgang heute Morgen und von dem wunderbaren Frühlingstag eigentlich schon. Und dann denke ich, Gott, was hast du für eine Welt gemacht? Wie schön ist die ganze Schöpfung? Du hast einen unguten Geschmack. Und wenn du sagst, dass du noch etwas viel schöner machst, dann muss das wirklich toll sein, oder? Wenn der eine Wohnung einrichtet, dann ist das schöner als beim Möbelpfister. Ja, ich denke, Jesus hat das noch einmal gesagt, damit sie die Hoffnung haben, dass sie den Blick dorthin haben. Manchmal, wenn meine Frau und ich so unterwegs sind, am Spazieren, am Wandern, kommen wir vielleicht an einen Ort, wo man eine schöne Aussicht hat auf Seen, Wälder, Berge. Und dann sagen wir, wow, so schön. Und dann hat es da vielleicht noch ein paar Häuser, die da wohnen. Und dann sagen wir, wunderschön, die können da wohnen, oder? Und dann sagen wir, aber wir haben noch viel bessere Aussichten. Wir haben noch schon viel schönere Wohnungen, wo wir mal werden sein. Echt? Das im Kopf behalten. Das ist die schönste Villa, schönster Lage. Nichts dagegen, wenn Gott uns ein Haus oder eine Wohnung baut. Schöne Aussichten. Die alten Propheten, zum Beispiel der Jesaja, hat Folgendes gesagt im Auftrag von Gott. Da sagt Gott, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freude und Jubel ohne Ende, freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffe. Da heisst doch wirklich genau das, was sie dort auf dem Berg oben erlebt haben, der Petrus dort. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Das kommt einfach nicht mehr in den Sinn, weil das so überwältigend sein wird. Das ist wie wenn am hellen Sonnenschein die Taschenlampen anzündest. Du siehst sie nicht. Es Nacht schon. Aber am Licht siehst du sie nicht mehr, weil es anders so viel heller ist und alles überstrahlt. Oder es heisst dort im Zusammenhang, Freude und Glück wird sie ergreifen. Und Schmerz und Seufzen wird vor ihnen fliehen. Freude und Glück werden sie packen. Wir sagen sie anders. Wir sagen es doch bescheiden, wir haben Freude gehabt. Wir haben etwas von der Freude gehabt. Dort heisst, dass die Freude uns wird haben. Ein kleiner Unterschied. Und dann gehen wir zu der letzten Seite der Bibel. Das ist Offenbarung 21, 1 bis 5. Da lesen wir vom Johannes, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen, hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle Tränen trocknen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Nur ein paar Gedanken dazu. Nie mehr leiden. Wir werden nie mehr am Grab stehen von einem lieben Menschen, von der Frau, von einem Kind, von einem Freund. Es gibt kein Grab mehr. Es gibt Menschen, die können kaum mehr leben vor Schmerzen, trotz allen Medikamenten. Es gibt keinen Schmerz mehr. Kein Kopf mehr und nichts mehr. Oder die Angst vor der Zukunft, was wird das alles noch werden? Es entwickelt sich so viel. Wie wird das kommen? Es wird es nicht mehr geben. Es gibt keine Bedrohung mehr. Kein Sand mehr. Nie mehr. Keine Tränen mehr. Könnt ihr euch das nicht vorstellen, auch dass Gott mitten unter ihnen lebt. Aber vielleicht das. Das sind unsere Sehnsüchte. Wir Menschen haben einen tiefsten Wunsch, tiefste Kräfte in uns, zum Beispiel nach Liebe. Sehnsucht nach Liebe. Jedes Baby, kaum ist es geboren, braucht Liebe. Und ganz am Schluss braucht vielleicht ein alter Mensch, der Abschied nimmt in dieser Welt, eine liebende Hand. Und zwischen dir brauchen wir Liebe. Und oft enttäuscht sie in dieser Welt. Oder wir haben eben die Sehnsucht nach Freude. Freut euch auf die Skiferien, aber dann kommt dann der Montagmorgen wieder. Wir merken, es ist immer nur ein Teil der Freude. Du kannst sie nicht behalten. Eben, ich habe Freude gehabt, aber dort wird die Freude mich haben. Die Sehnsucht nach Frieden, nach innerer Ruhe, ohne Ärger, ohne aufgewühlt sein. Frieden. Und so gibt es noch mehr Sehnsucht, wo wir Menschen suchen und suchen und suchen und nur teilweise finden. Weil diese Sehnsucht kommt von Gott und zielt auf Gott. Die werden erst bei Gott wirklich erfüllt werden. Er ist die vollkommene Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und wenn es da heisst, wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag, so ist das ja nur ein Vergleich, wie es Größte und Schönste, die ihr in dieser Welt kennt. Einfach in diese Richtung geht es aber noch viel weiter. Freude, die du gar nicht vorstellen kannst. Frieden, eine Ruhe. Ein Leben, das sich so entfalten kann, weil es keine Angst, keine Bedrängnis, kein Ende mehr hat. Sehnsucht, die auf Gott einzielt und in dieser Welt noch keine letzte Erfüllung findet. Aber bei ihm dann schon. Können wir uns nicht vorstellen, das ist der Himmel. Und das Wort ewig, da können wir jetzt vom Griechischen her einiges sagen, dort heisst es von Ewigkeit zu Ewigkeit, also endlos reiht sich das weiter und geht weiter. Wäre ja eigentlich schön, wenn etwas kein Ende hat, wenigstens wenn es etwas Schönes ist. Und so wird es sein. Aber das griechische Wort sagt noch etwas anderes. Nicht nur in der Länge unendlich, in der zeitlichen Ausdehnung, wird ja gar keine Zeit mehr geben, sondern auch in der Intensität, in der Stärke, in der Grösse wird die Freude, wird die Liebe, wird der Friede unendlich sein. So stark. Nicht nur zeitlos, sondern auch von der Intensität her grenzenlos, von der Stärke her. Das ist dem. Und das Schöne ist, das ewige Leben, das fängt schon jetzt an. Das ist nicht erst, wenn ich die Augen auf dieser Welt für immer schließe. Das fängt schon jetzt an, heute. Jesus hat einmal gesagt, und Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das ist die grosse Wende. Also, Jesus ist gekommen und hat gesagt, wenn du dich mir anschliessest, wenn du dich mir anvertraust, wenn du dein Leben auf mich setzt, dann fängt es an. Dann kommt schon der Geist Gottes, der ewige Geist vom Himmel in dein Leben und garantiert, dass er mit dir geht, auch über die Stunde vom Sterben, wenn es da vielleicht noch ein bisschen holpert in dieser Welt, dreht dich durch und geht mit in die Ewigkeit. Und das Stück Ewigkeit fängt jetzt an. Jetzt oder nie. Jetzt ist die Entscheidungszeit. Aber es fängt wirklich an. Und ich hoffe, es ist niemand unter uns, der das nicht gepackt hat. Ich denke, das wäre die grösste Dummheit von dieser Welt, wenn es irgendjemand gäbe, wo das kann haben, das ewige Leben, der Himmel, alles jetzt und da vorbeigeht. Das ewige Leben fängt jetzt an und es ist das Beste, was uns passieren kann in dieser Welt. Und nachher heisst es himmelwärts Leben. Das macht uns nicht weltfremd, wie ich am Anfang schon gesagt habe, zu Träumern oder so, sondern wir leben dann nicht mehr so wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wir müssen uns dann nicht mehr an Strohhalm klammern, die doch nicht verheben. Wir wissen, da kann jemand der reichste Mann oder Frau sein von der Welt. Sie gehen genau gleich am Ende entgegen wie alle anderen. Aber die Jesus haben, die gehen nicht am Ende, die gehen am Anfang entgegen. Das ist der Unterschied. Christen haben einen starken Gott und eine grosse Zukunft. Und wissen, das Größte, Entschuldigung, das Herrliche kommt noch. Und wir sind himmelwärts unterwegs. Darum muss ich auch nicht alles konsumieren bis zum Umkehren in dieser Welt. Weil ich weiss, das, was ich eigentlich suche, die Erfüllung von der tiefsten Sehnsucht, das finde ich sowieso nicht da. Aber ich finde es, wenn ich bei ihm bin. Und das gibt einen neuen Inhalt für das Leben. Jesus ist gekommen in die Welt und hat die Rettung geschaffen. Das ist erfüllt, das gilt, wer sich Jesus anvertraut, der hat das Leben, der hat die Vergebung. Der ist Kind Gottes, der passt in den Himmel und wird dort ankommen. Aber dann hat Jesus gesagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich gehe jetzt zurück, bis ich wieder komme, und für die Zeit schicke ich euch los. Mit dem gleichen Auftrag. Ihr wisst jetzt, für was ihr lebt, für den Himmel. Ihr lebt noch in der Welt, aber für den Himmel. In dieser Art sind Frieden verbreitet. Und ich schaue in die Bibel und lese sein Wort und sehe, wie Jesus ist und sage, so soll ich in die Welt gehen. Menschen auf Jesus hinweisen, dass sie auch zum Leben finden. Menschen Gutes tun, so wie er Menschen dient hat. Ich werde frei. Und all das, was oft so mühsam ist, in der Familie, in der Gemeinde, in der Welt, im Beruf und wo auch immer. Ich habe eine andere Perspektive. Ich bin Königskind. Ich bin im Dienst von seiner Majestät. Das ist mein Leben. Ich weiss nicht, wenn ich oder auch du dein Leben anschaust, sind wir so unterwegs. Würde zum Beispiel unseren Nachbar oder Berufskollege oder unsere Kinder sagen, ja, bei dem oder bei der sieht man es, die lebt himmelwärts. Merkt man das uns an? Oder müsste man sagen, im wahrsten Sinn vom Wort, da gäbe es noch Luft nach oben? Ja, vielleicht ist es gut, wenn wir uns das mal überlegen. Wir werden einen Moment still, dass jedes kann das bewegen, auch vor Jesus. Und vielleicht ihm auch Antwort geben, wäre doch schön. Und dann schließe ich mit Gebet. Herr, da kommt mir ein Liedertext in den Sinn. Wir sind gefangen in der Welt, halten, was nicht hält und begreifen nicht, wie groß du bist. Das ist auch bei mir oft so. Und Herr, vergib. Obwohl, das sagst ja du auch, wir dürfen uns freuen in dieser Welt und wir sollen dankbar sein, wir haben es ja so gut, Herr. Danke dafür. Aber lass uns dir danken als dem Schöpfer, als dem, der das alles gibt. Und in dieser Dankbarkeit dann auch fürs Größte danken, dass du uns den Himmel aufgemacht hast. Jesus, mit ihm leiden und sterben, wir werden da jetzt dran denken, im Abendmahl. Danke, dass das gilt und dass es Wirklichkeit ist. Herr, und mach uns das Grosse gross und das Kleine klein. Dass wir für dich leben, fürs Wichtige leben und wirklich dir gehören. Amen.